Es waren die 70er. Allein, dass das behauptet wurde erstmal, dass alle Geiseln, also mein Großvater unter anderem, dass alle erfolgreich befreit wurden.
Ja.
Und das dachte die Welt für eine Nacht. Das wäre heute nicht...
Das war unglaublich, das stimmt.
Das kann heute nicht funktionieren.
Ja.
Aber damals ging das.
Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland 3000. Hier verbringe ich immer so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland 3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen, weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Shachak Shapira ist 34 Jahre alt und von Beruf sehr lustig. 7 Mal pro Minute müssen die Leute lachen, sagt er, damit er in den legendären Comedy-Clubs von New York und L.A. auf die Bühne darf. Denn das ist sein großer Traum, darauf arbeitet er hin. Dabei geht's bei Shachak privat gar nicht immer so lustig zu. Bei ihm sei eine Depression diagnostiziert worden, hat er mir schon ganz früh in diesem Gespräch erzählt. Und dass es ihn zugleich aber nerve, wenn Personen der Öffentlichkeit ihre Erkrankungen für Likes und Fame ausnutzen. Shachak arbeitet darauf hin, auch aus den schlimmsten Tragödien gute Punchlines zu machen, sagt er. Als in Israel geborener Jude macht er deshalb auch Witze über Nazis, Rassismus und den Holocaust und wird dafür regelmäßig von TikTok und Co. abgestraft. Wir haben darüber gesprochen, wie abhängig Comedians heute von Algorithmen sind und warum künstliche Intelligenz ihn manchmal selber für einen Rassisten hält. Außerdem ging es um Shachaks Großvater, Amitzur Shapira, der 1972 beim Olympia-Attentat in München von Terroristen ermordet wurde. Das Attentat jährt sich in wenigen Tagen zum 50. Mal und die Hinterbliebenen haben vor kurzem bekannt gegeben, dass sie die Gedenkfeier hier in Deutschland boykottieren werden. Warum? Das hört ihr gleich. Hier kommt eine gute Stunde mit Shachak Shapira. Wo kommst du gerade her?
Von der Psychologin.
Wirklich?
Ja.
Hattest du heute Termin?
Ja.
Und wie lief's?
Gut, also das ist keine Therapie. Sie verschreibt mir einfach Medikamente.
Okay, also du gehst da 5 Minuten hin und wieder raus.
Das klingt so räudig, wenn ich das so sage. Ich verschreibe mir einfach Medikamente. Es wäre so ein One-Night-Stand. Also nein, sie verschreibt mir Medikamente. Ich gehe da hin. Ich muss ein Rezept abholen jedes Mal. Das ist sehr anstrengend. Sie musste mir so ein Formular quasi ausfüllen. Also wenn du Medikamente, verschreibungspflichtige Medikamente, ins Ausland mitnimmst, weil du hörst ja nicht auf, also deine Probleme hören nicht auf, wenn du das Land verlässt. Ja. Du musst die Medikamente mitbringen, aber du brauchst dafür, du musst durch einen ganzen Prozess gehen. Du musst zu deinem Arzt und dein Arzt muss ein Formular ausfüllen und dann musst du mit diesem verdammten Formular zum Legasso, Landesgesundheitsdingsbund. Ja.
Was?
Im Tiergarten.
Aufs Amt, so richtig?
Ja, und die haben auf, also ihre Öffnungszeiten sind Montag von 9
10
Uhr.
10 bis 10.30 Uhr.
Genau. Du hast so eine halbe Stunde pro 3 Wochen Zeitfenster und die müssen das nochmal abstempeln und du musst dafür nochmal bezahlen, weil warum gratis? Und ja.
Was? Okay.
Und das kontrollieren sie einfach nie im Flughafen. Nie.
Und es soll verhüten,
ärgerlich,
dass jemand solche Medikamente reinschmuggelt und dort vertickt. In welchem Ausland auch immer du unterwegs bist.
Ich habe das Gefühl, es ist nur da, um mir persönlich das Leben schwer zu machen, aber wahrscheinlich hat es einen Sinn.
Okay.
Ja, aber es ist nur, du stehst da im Legasso mit so alten Menschen, die
auch an ihre Medikamentenformulare stempeln. Das wusste ich nicht.
Ihre letzten Reise,
die
sie jemals machen werden.
Ich hätte gedacht, dass ein Stempel von der Ärztin reicht und die nicht noch.
Nope, weil Ärzte anscheinend solche Lügner,
ja,
vertrauensunwürdige
wow.
Lügner sind, dass du nochmal zum Legasso musst damit, ja.
Holla, also so eine Antwort habe ich wirklich noch nie gehört auf meine Einstiegsfrage und natürlich frage ich mich jetzt gerade die ganze Zeit, was für Medikamente das wohl genau sind, die Shachak nimmt und wogegen, aber das kann ich doch jetzt unmöglich direkt in den ersten Minuten fragen, wir sind ja kaum miteinander warm geworden. Vielleicht unterschätze ich die Situation aber auch. Immerhin sitzen wir gerade bei Shachak zu Hause, gemütlich auf dem Sofa in seiner Berliner Wohnung, mit Blick auf seinen Schreibtisch und ein großes, selbstgebautes Regal voller Video-Equipment. Er hat mich hier eben wirklich sehr freundlich empfangen und scheint auch richtig Bock zu haben. Aber nee, also ich frage jetzt trotzdem nochmal anders weiter. Und in welches Ausland fährst du?
Ich fahre nach Amerika.
Okay.
Fliege nach Amerika. Ja. zum Arbeiten, Akquise nennt man das, glaube ich. Ja.
Na, sehr gut, darauf kommen wir bestimmt nachher noch zu sprechen.
Bestimmt.
Es ist nämlich eine Herausforderung, die Themen bei dir zu sortieren. Deswegen habe ich beschlossen, ich fange mit entweder oder an. Das
okay.
Gibt es ja auch immer. Schachak, Facebook oder Twitter?
Oh, Twitter, aber weil Facebook das Schlimmste auf der ganzen Welt ist.
Bumble oder Tinder?
Tinder, weil ich oldschool bin.
Duschen oder baden?
Warte, baden in der Badewanne?
Ja, ja.
Ach so, dann duschen.
Mama oder Papa Kind?
Wirklich?
Ja.
Mama.
Wovon hast du mehr? Waren Bonuspunkte oder Punkte in Flensburg?
Oh shit. Ich wäre fast Pilot geworden.
Ich habe das gelesen, ja, so, ja. Aber erzähl's bitte kurz, weil ich fand es sehr faszinierend.
Na, ich war, bevor ich all diese dumme Dinge wurde, die ich jetzt bin, wäre ich fast Pilot. Ich hatte mal die Idee, dass ich Pilot werden sollte. Und ich habe mich bei der Lufthansa beworben. Und das ist ein sehr schwieriges, langes Bewerbungsverfahren. Und die machen ganz viele Prüfungen mit dir, so Intelligenz und Kopfrechnen, irgendwelche utopische Gleichungen im Kopf und irgendwelche so Tests und so Flugsimulatoren und dann psychologische Evaluierungen. Und ich habe all das bestanden. Aber ich hatte zu viele Punkte in Flensburg. Das Ding ist, wenn du Pilot werden möchtest oder wenn du Pilot bist und deinen Führerschein verlierst, verlierst du auch deine Fluglizenz.
Flugerlaubnis, aha.
Das heißt, die Lufthansa hat als Voraussetzung damals für Beginn der Ausbildung, dass man nicht mehr als 6 Punkte in Flensburg hat und ich hatte zufällig 7.
Ja, und das habe ich nämlich gelesen, Schachak, und mich gefragt, ich meine, wie alt warst du da, 19 oder 20?
Also, nein, ich war...
Warst du älter schon?
Ja, so 22, doch, vielleicht so in meinen frühen 20ern. Ja,
also ich habe gerechnet und gedacht, wie kann man so schnell so viele Punkte sammeln?
Du, es ist Pillepall, also es ist wirklich zweimal durch eine Autobahnbaustelle, ein Kind überfahren, nichts, es ist wirklich super schnell geht das.
Okay, und wovon hast du gerade mehr? Beim Bonus oder Flensburg?
Ach so, ich habe kein Auto seit unzähligen Jahren. Also
okay, dann sind sie hoffentlich... Was passiert mit Punkten? Verfallen die? Ich habe auch kein Auto.
Das Ding war, ich bin dann zu einem... du kannst so ein Abbauseminar machen. Also nicht Idiotentest oder sowas, so ein Abbauseminar. Und der besteht daraus, dass du zu einer Fahrschule gehst und da so 200 Euro auf den Tisch legst und die sagen... Komm am Montag wieder und hol dir die Papiere ab. Ich glaube nicht, dass es so laufen sollte, aber so lief es bei mir. Und dann hatte ich die Punkte abgebaut, aber es braucht dann 3 Jahre, bis sie getilgt werden. Was ein Wort ist, was ich weiß immer noch nicht, was es wirklich bedeutet.
Okay, aber damit war deine Pilotenausbildung auch getilgt.
Ja, ich dachte, also als sie dann getilgt worden waren, dachte ich mir so, ja.
Ja, da warst du schon wieder ganz woanders.
Ja.
Süßes oder salziges Popcorn?
Salziges.
Na, das verstehe ich nicht.
100%. Ihr sagt, ihr braucht Jesus. Ihr braucht Jesus in Deutschland. Ich weiß nicht, was mit euch los ist. Das ist nur so.
Was hat das jetzt mit Jesus zu tun?
Ich weiß es nicht, aber Jesus braucht Tränen, die auf Popcorn hinunterkullern und es salzig machen, weil süßes Popcorn ist... Oh,
Okay, da sind wir auseinander. Wehrdienst oder Zivildienst?
Keine Ahnung, ich habe beides nicht gemacht. Also.
Warum nicht? Hast du verweigert? Bist du ausgemustert worden?
Ja, ich war kein Deutscher.
Stimmt, du musstest gar nicht. Du bist einfach dadurch. Du warst rechtzeitig aus Israel raus, musstest da nicht 3 Jahre machen.
Korrekt.
Und hast dann hier einen anderen gewunken, als sie abgezogen sind. Verstehe.
Nein, ich meine, das steht auch Deutschland nicht zu. Also wenn ich keine Staatsbürgerschaft habe, warum sollte ich hier Wehrdienst leisten?
Und wie ist das in Israel, wenn du dahin zurückgegangen wärst? Hättest du da noch leisten müssen? Wahrscheinlich, ne? Ja.
Ich komme auch jetzt, wenn ich jetzt, also jetzt nicht mehr, weil ich habe keinen israelischen Pass mehr.
Mhm.
Aber ja.
Okay, also, gutes Timing in der Hinsicht. Ja. Ist ein eigener TED-Talk wirklich so ein Karrierehöhepunkt, ja oder nein?
Nicht für mich. das verstehen viele nicht, es gibt, ich muss meinen Rechner leise machen, es gibt TED und es gibt TEDx.
Ja.
Und TEDx ist viel breiter gefächert, sagen wir mal so.
Es gibt mehr davon.
Es gibt mehr davon, aber nur die TED Talks oder das X kommen garantiert auf die TED-Webseite. Und die entscheiden, die gucken sich alle Talks an und die entscheiden dann, welches davon auf die Webseite kommt und
meins halt nicht. Das hast du nicht geschafft. Nee. Aber viele Leute, die TEDx-Talks halten, verkaufen sie trotzdem als TED-Talks und dann ist es wie so ein Stempel im Lebenslauf.
Ja, es war cool, es hat Spaß gemacht, aber es ist schon ein bisschen peinlich, wenn du einen Talk darüber machst, wie man viral geht und es hat nur 20.000 Views.
Also ich habe nachgeguckt, inzwischen hat es 33.000, aber es ist auch wie lange her? 5 Jahre oder
es
so?
Es ist zu lange her.
Ups.
Ja.
Ja gut.
Ja, ja.
Okay, aber bevor das jetzt hier falsch rüberkommt, Schachak weiß schon ziemlich gut, wie Viralität im Netz funktioniert. In dem TED-Talk erzählt er von verschiedenen Projekten, mit denen er 10 Millionen Menschen erreicht hat. Eins, das wahrscheinlich auch viele von euch kennen, war YOLOcaust. Schachak hatte sich darüber aufgeregt, wie viele Menschen Selfies zwischen den Stelen des Berliner Holocaust-Denkmals machten. Und um zu zeigen, wie pietätlos das ist, sammelte er diese Fotos und photoshoppte die Leute darauf dann in Bilder, die das Grauen in den Konzentrationslagern der Nazis zeigten. Das war so eindrücklich, dass Medien in der ganzen Welt darüber berichteten und sich innerhalb von nicht mal einer Woche alle Leute, deren Fotos Schachak verwendet hatte, bei ihm meldeten und ihre Postings aus dem Netz nahmen. Welcher Ort neben der TED-Talk-Bühne ist für dich schlimmer, Arztpraxis oder Fitnessstudio?
Oh, ich gehe nie zum Arzt und ich gehe nie ins Fitnessstudio. Fitnessstudio sind, glaube ich, mittlerweile, also es sind Orte, wo Männer sich komplett lächerlich benehmen mittlerweile. Es gibt keine Grenzen mehr, also... Du kommst da hin und jedes Mal, also von dem, woran ich mich erinnere, machen die, also es reicht nicht nur mal Übungen zu machen, die versuchen immer so ein Extra-Ding zu machen, so Liegenstütz auf dem Laufband, so eine Extra-Übung, einfach um aufzufallen.
Ja, und da, wo du es gerade sagst, fällt mir ein, ich habe neulich jemanden getroffen, der das Fitnessstudio gewechselt hat, weil sich dort jetzt immer alle filmen. Also auch die Männer da beim Pumpen filmen sich dabei für TikTok und so.
Ja, das war zum Glück vor meiner Zeit, aber das ist so, ja...
Okay, glaub, also lieber zum Arzt.
Fitnessstudios sind Orte, wo niemand gut bei wegkommt.
Ich glaube, es kommt auf die Tageszeit an, zu der man hingeht. Und wahrscheinlich auch gewisse Ketten, die...
Allein, dass Frauen angefangen haben, eigene Fitnessstudios zu haben, wo sie in Ruhe gelassen werden, ist schon eine rote Flagge für Fitnessstudios generell.
Das stimmt.
Ja. Okay. Und ich mache viel Sport, aber ich mache es nicht im Fitnessstudio.
Letzte Entweder-Oder-Frage ist, ob Optimismus oder Zynismus?
Zynismus. 100 Pro.
Ich habe die heute...
Hat jemand Optimismus gesagt? Hat jemand schon mal Optimismus gesagt?
Ich habe die nicht. Ich stelle nicht immer die gleichen Entweder-Oder-Fragen.
Ach so, hast du jemals diese Frage schon mal gestellt?
Nee, in dieser Form noch nicht.
Hast du nicht Paulina gestellt?
Paulina? Welcher Paulina?
Paulina, krass. Ich habe gerade diese Folge reingehört.
Ah, ja, Grüße gehen raus. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, die ist handmade für dich, weil... Ich habe heute Morgen mir so die Fragen geordnet. Ne? Das dauert immer echt nochmal richtig lange. Man hat sich so ein paar Tage eingelesen, ich habe mir ganz viel von dir angeguckt und dann setze ich mich irgendwann hin und ordne mir die Fragen.
Ja.
Und ehrlich gesagt ist mir erst dann nochmal klar geworden, also ich habe es mir dann so aufgeschrieben. Und ich habe mir aufgeschrieben, sorry, ich rausche da jetzt einmal so durch, aber ein jüdischer Junge, dessen Familie mütterlicherseits fast komplett im Holocaust umgebracht wurde und dessen Großvater väterlicherseits beim Olympia-Attentat 72 von palästinensischen Terroristen ermordet wurde, wächst in einer Siedlung in Westjordanland auf, erlebt den zweiten Golfkrieg und die zweite Intifada, zieht nach Deutschland, um das loszuwerden und da ausgerechnet in eine NPD-Hochburg in Sachsen-Anhalt, wo er offen Rassismus, Antisemitismus erlebt, zieht nach Berlin, wird da in der Silvesternacht 2014-15 von einer Gruppe von antisemitischen Jugendlichen angegriffen. Und ich habe hab mir das so aufgeschrieben und gedacht, wow, dass jeder Punkt davon für sich wäre was ich in diesem Podcast zum Thema machen würde bei anderen Gästen. Aber ich will gar nicht nur über deine Vergangenheit.
Lass uns nichts davon zum Thema machen.
Ich habe bei ein, zwei Themen habe ich Fragen, aber danach habe ich dann mir aufgeschrieben, so bleibt einem bei so einer Biografie vielleicht auch gar nichts anderes übrig, als Zyniker zu werden.
Vielleicht. Also, ich glaube, ich versuche mich, ich versuche das loszulassen nach und nach, so viel wie ich kann, ohne es zu leugnen, aber ich will nicht ein Opfer meiner eigenen Umstände sein. Weißt du, was ich meine? Heute, dass ich bei meiner Therapeutin war, manchmal sprechen wir. So ab und zu schaut sie mich an und sagt so, wollen wir ein bisschen sprechen? Ich so, ja, vielleicht. Weil sie weiß, dass ich nicht zu einer Therapie gehe. Ich kann keinen Therapieplatz finden und ich bin da sehr, also anscheinend ist der Leidungsdruck auch nicht hoch genug. Aber sie weiß, dass ich es bräuchte. Also, sie weiß, dass ich es bräuchte.
Sie reicht dir so die Hand, die rhetorische.
Ja, ich meine, ich bin ja nicht so, ich weiß, das Thema Depression wird gerade manchmal, also es wird sehr viel drauf rumgeritten, manchmal zu viel meiner Meinung nach.
Auch viel von Comedians in letzter Zeit noch.
Ja, und ich bin der Letzte, der sagen sollte, weil ich habe eine Therapie live im Fernsehen so ausgestrahlt. Aber damals, bevor es cool wurde.
Das stimmt tatsächlich. 2019 hatte Schachak bei ZDF Neo eine eigene Show, Shapira Shapira hieß die, und hat da 8 Sitzungen bei einem Psychotherapeuten mit aufgezeichnet und in Ausschnitten in dieser Show gezeigt und dann auch komplett online zur Verfügung gestellt. Also man konnte quasi mit ihm in der Therapie sitzen und die war kein Witz und offenbar auch nicht inszeniert. Damals sagte er, wenn er zeigt, wie er das macht, dann sind auch andere ein bisschen offener dafür.
Ich achte sehr wenig auf mich in letzter Zeit. Was ist in letzter Zeit, in den letzten Jahren? Ich habe das Gefühl, ich behandle mich selbst oder meinen Körper wie Scheiße.
Es nervt ein bisschen und ich sag das, wie es ist und ich sage nicht, dass ich recht habe, aber es nervt und Leute reiten drauf rum. Aber ich habe tatsächlich, also ich bin damit diagnostiziert worden von mehreren Menschen, die es beruflich machen und ich sollte es machen, aber ich irgendwie.
Und warum nervt es dich? Also es scheint ja dadurch, dass es auch bei mehreren Leuten so viel Welle macht, ne, und so viel Aufmerksamkeit generiert, scheint ja auch vielen Leuten irgendwie Erleichterung zu verschaffen.
Ja, es sollte mich auch nicht nerven, vielleicht. Also es ist schon ein bisschen was Kleingeistiges, dass es mich stört. Aber einerseits, aber andererseits, ich sehe nicht nur die Comedians, die das medial austragen und dann so. Ich habe das Gefühl, oft ist es ein Marketing-Gag für manche Leute. Ich habe, und das heißt nicht, dass es so ist, vielleicht bin ich einfach ignorant und habe nicht die Empathie, was auch nicht cool ist. Aber es fühlt sich manchmal an wie so ein Marketing-Stunt. Und ich sehe das nicht nur hier in der großen deutschen Öffentlichkeit, sondern auch bei einigen Leuten hier in Berlin, in der Szene, die so quasi, die anfangen Shows, die basierend auf Depressionen zu machen und irgendwie, und in jedem Podcast ist das so. Und ich denke mir, Bro, also, ich weiß nicht, ob ich mich beschweren sollte, weil einerseits ist es völlig, also der erste Gedanke ist, ja, es ist voll gut, dass man darüber offen spricht.
Dass es normalisiert wird.
Und es normalisiert wird. Aber ich bin so ambivalent. Irgendwas stört mich daran. Und ich habe vielleicht nicht ganz die Worte, um rauszufinden, was es ist. Und es ist nicht ein großes Problem, dass es mich stört.
Gerade hast du kurz einmal, ich weiß jetzt gerade nicht mehr mit welcher Formulierung, aber so angedeutet, dass es dich vielleicht stört, weil du die eigene Baustelle noch nicht bearbeitet hast. Oder also vielleicht hält es dir auch immer wieder den Spiegel vor.
Sicherlich ist es ein bisschen Projektion. Also sicherlich einiges daran. Ja, ich glaube manchmal, also es gibt so ein paar Sachen, die ich jetzt nicht spezifisch benennen möchte, aber da denkst du dir, okay, es ist ein bisschen sehr Marketing, was du hier machst, so auf dem Rücken von geistigen Erkrankungen. Aber ich kann, das Problem ist mit Depression oder Bipolarität oder jede Art von Manie oder geistige Erkrankung oder ADS, es hat so viele Formen und Farben, es ist so facettenreich, dass du nicht unbedingt das Leid des anderen erahnen kannst. Ja. Und insofern kann ich nicht sagen, hey, die faken's nur. Ich kann es mir nur denken.
Ja.
Aber ich sollte es nicht. Es sind dumme Gedanken.
Ich überlege gerade, wie ich jetzt weitermache, weil jetzt sind wir direkt in einer ganz anderen in der Richtung. Nee, das ist ja gut, dafür sind auch Podcaster.
Podcaster da, um dumm rumzulabern.
Nee, um auch mal auf andere Themen zu kommen, als immer die ganz geplanten sind.
Das stimmt.
Was dieses Aufwachsen in Israel anbelangt, was ist so eine typische Erinnerung an diese Zeit? Ich habe mich gefragt, weil wir jetzt bei dir zu Hause sind, ob ich hier wohl irgendwie einen Gegenstand aus deiner Kindheit, aus dieser frühen Jugend hier sehen würde. Oder?
Nee, findest du nicht. Hat alles meinen Vater irgendwie weggeworfen. Ein Gegenstand aus meiner Jugend.
Oder was wäre einer, der dir jetzt so in den Kopf kommt, den du gerne behalten hättest?
Pff, keine Ahnung. Das ist eine Dabuka, aber die ist nicht von meiner Jugend. Die ist von einem Dreh.
Das ist so eine, muss man auch, das ist eine Trommel, ne?
Ja.
Meinst du? Ja.
Das ist eine Trommel, die tragen immer nervige Leute mit im Nahen Osten. Es kommt immer ein Typ damit, so bum, 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 bum.
Und wenn du jetzt, vorhin hast du schon gesagt, du hast gar keinen israelischen Pass mehr. Was bedeutet Israel für dich heute?
Also nichts anderes, als es mir bedeutet hat, als ich den israelischen Pass hatte. Es ist einfach dort, wo ich geboren wurde. Und es ist dort, wo man meinen Namen richtig ausspricht.
Nämlich?
Wie?
Sag's einmal richtig.
Schahak.
Okay, aber wie sprechen es dann andere aus? Schahak?
Schahak. Schahak.
Okay.
Es gibt unzählige Varianten davon. Oh Mann, weißt du, wo man meinen Namen richtig aussprechen kann? In Südafrika.
Wirklich?
Ja, weil die Holländer alles wegkolonisiert haben.
Ach so, die machen alles.
Und die haben das, ja.
Geil, ja, dann musst du dir da vielleicht deinen nächsten Pass besorgen.
Ja, genau.
Auch politisch kompliziert,
sehr interessant.
Ja.
Ja, sehr interessantes Land. Coole Leute.
Und aber ich frage auch deshalb nach Israel, weil es gerade in den letzten Wochen wieder in den Nachrichten war.
Und, as always.
Ja, genau, as always, aber nicht immer mit solchen Kämpfen, bei denen so viele Leute sterben. Ist das was du noch verfolgst und was dich dann beschäftigt in solchen Wochen? Oder versuchst du das irgendwie nicht mehr so an dich ranzulassen?
Was heißt an mich ranzulassen? Also, du bist nicht da. Insofern, also die intimste Verbindung, die ich dazu habe, ist unser Familien-WhatsApp, wo wir dann uns immer absichern. Aber ich lebe nicht in dieser Realität. Es wäre ignorant zu sagen, dass ich es täte. Nicht mehr.
Ja.
Ja.
Ja, aber die Realität ist ja auf jeden Fall. Du hast irgendwo mal beschrieben, dass dir erst in Deutschland aufgefallen ist, wie der Unterschied zwischen einem Leben mit Terrorgefahr im Alltag ist und wie ohne.
Ja, klar, ich meine, du gewöhnst dich dran, wenn du da lebst. Das ist ganz normal. Das ist, du gewöhnst dich daran, dass du vor jedem Restaurant oder Einkaufszentrum durch so einen Sicherheitscheck gehen musst und das Leben ist ein bisschen wie ein Flughafen im Prinzip. Ja, man gewöhnt sich dran. Man sollte sich nicht daran gewöhnen, aber das ist einfach die Realität, in der du
ja,
lebst.
Ja, man hat
du
keine andere.
Ja, du kannst dich an Optionen. Gewissen Umständen tatsächlich gewöhnen. Das ist das Gefährliche.
Und das andere Thema aus dem, wo ich eben so durchgerauscht bin,
ja,
dieser Biografie, wo ich gerne drüber sprechen würde, wenn du drüber sprechen willst, ist dein Großvater. Der hat im vergangenen Monat im Juli auf so einem ganz großen Bild am Jüdischen Museum in München,
ne,
gehangen.
Ist ganz cool.
Ich weiß
Bild.
Nicht, ob du zufällig da warst, das gesehen hast.
Ich wollte, ich war in München, hatte da eine Show und ich habe es nicht geschafft. Ich gebe der Deutschen Bahn die Schuld. Ja.
Aber auf diesem Bild sieht man einen jungen Sportler, einen Leichtathleten, der springt hinter ihm so ein bisschen Menschen, ne?
Ja.
Und er ist im Sprung begriffen, so von unten fotografiert. Also, Das ist ein wirklich gutes Foto.
Oh Mann, ich sollte das Foto nachstellen.
Ja, das mach mal.
Das wäre mal was, ne?
Wenn du so weit und hoch springen kannst.
Ich kann hoch springen.
Okay, ja gut. Aber das liegt ja auch in der Familie. Dein Großvater.
Das liegt in der Familie. Wir können alle sehr schnell laufen von Verantwortung viel und nicht von Kugeln leider, aber von dem Rest konnten wir sehr schnell laufen, ja.
Und dein Großvater war Amitzur Shapira, ein Leichtathletiktrainer, der umgekommen ist bei diesem Olympia-Attentat 1972, das sich jetzt bald jährt in wenigen Tagen.
Mm.
Weißt du noch, wie alt du warst, als du zum ersten Mal davon gehört hast, dass das auch zu deiner Familiengeschichte gehört?
Das weiß ich nicht. Ich bin mit dieser Info aufgewachsen. Das war jetzt ein sehr, sehr bekanntes Ding in Israel. Also Leute wenn du den Namen, meinen Nachnamen da sagst, dann
wussten die das
wissen
sofort,
die Leute, wer gemeint ist.
Mhm.
Ja.
Das heißt, auf welche Weisen ist dir das dann begegnet? Oder wie ist deine Familie damit umgegangen, mit diesem?
Ich weiß nicht, wie ich diese Frage beantworten soll. Naja, so wie du halt damit umgehst, denke ich mal.
Ja, ich kann es mir natürlich auch nicht vorstellen. Ne?
Wir wussten, dass es passiert war. Also
ja.
Wir wussten, dass es passiert war und haben versucht, die Erinnerung daran aufrechtzuerhalten. Ich glaube, das tun viele Familien, der Betroffenen, der Opfer.
1972 fanden zum ersten Mal seit der NS-Zeit Olympische Spiele in Deutschland statt. Sie sollten etwas ganz Besonderes sein und der Welt zeigen, wie sich Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg zum Guten verändert hatte. Doch am 5. September wurde all das von einem schrecklichen Anschlag überschattet. Die palästinensische Terrororganisation Schwarzer September drang in das Quartier der israelischen Mannschaft im Olympischen Dorf in München ein und nahm 11 Männer als Geiseln, darunter auch Schachaks Großvater. Damit wollten sie 232 Palästinenser, einen japanischen Terroristen sowie 2 RAF-Mitglieder, die in Israel und Deutschland in Haft saßen, freipressen. Aber weder die israelische noch die deutsche Regierung ließen sich darauf ein. In der Nacht vom 5. auf den 6. September unternahm die bayerische Polizei einen Befreiungsversuch auf dem Militärflugplatz Fürstenfeldbruck, der so dilettantisch durchgeführt wurde, dass am Ende sämtliche Geiseln starben.
Ich habe auch gelesen, dass ihr tatsächlich sogar mal in diese Connollystraße, heißt sie, glaube ich, ne, im Olympischen Dorf gefahren seid, du und deine Mutter.
Sind wir das? Also ja, ich war da für eine Zeremonie.
Mhm.
Ach so, ja, waren wir auch, ja, als ich ganz klein war, ja. Ja, das stimmt. Es ist alles ein Riesenskandal. Ich weiß nicht, ob du weißt du, was da gerade aktuell.
Ja, klar. Also
dass die
deswegen,
das boykottieren wollen.
Ja, genau, deswegen wollte ich mit dir drüber sprechen. Entschuldigung, ich will gar nicht so lange in dieser Vergangenheit hängen, sondern aktuell ist eine Gedenkfeier geplant.
Es ist unglaublich. Es ist alles unglaublich, Eva. Die Informationen, die gerade ans Tageslicht kommen, die sind so unglaublich und das ist krass, weil keine Zeitung, kein Medium in Deutschland darüber berichtet. Die berichten nur, dass die Familien das boykottieren wollen,
ja.
weil die Entschädigung nicht hoch genug ist, aber die ignorieren hier die wirklichen Sachen, die ans Tageslicht kommen.
Nämlich?
Und die sind unglaublich, die sind skandalös. Es ist, guck mal, alles, was ich jetzt sage, es ist nicht zu 100% bestätigt, das sind nur Theorien und Thesen, aber es sieht wirklich danach aus, als hätte Deutschland mit einer Terrororganisation kooperiert, um einfach Terroristen loszuwerden. Also guck mal, ich versuche es dir so ausführlich zu erklären, wie ich kann. Es gab den Attentat.
Mhm.
Ne? Es gibt zahlreiche Spekulationen darüber, dass nicht nur, also dass es Warnungen gab, unzählige Warnungen an die Deutschen, an die Organisatoren, an den deutschen Staat, aber auch an Israel, vom Mossad aus, an den Mossad. Es gab zahlreiche Hinweise. Das sind Behauptungen, Spekulationen, ist letztendlich egal.
Ja, für mich nicht so egal, weil ich sie nicht journalistisch belegen kann, ne? Das muss ich dazu sagen, aber.
Nee, kann nicht, deswegen sind sie ja Spekulationen.
Ja, ja.
Also, was heißt, es gibt einige Sachen, die man tatsächlich belegen kann und belegt hat und die sind jetzt, die Akten, es wurden gerade einige Akten so quasi veröffentlicht und einige Akten nicht.
Mhm. Das ist ja auch Teil der Kritik der Angehörigen.
Ja, ist es. Und wenn ich dir jetzt weiter erzähle, wirst du vielleicht besser verstehen, warum. Was belegt ist, dass sie Hilfe hatten von hier, von Neonazis, von einem Neonazi namens Willi Pohl.
Mhm.
Die Umstände des Mannes sind nicht so ganz sicher. War tätig für irgendwelche andere Organisationen anscheinend, Intelligenzorganisationen. Dass die Befreiungsversuche der deutschen Behörden und des deutschen Staates eine Katastrophe waren,
ja.
Darüber gibt es keinen Zweifel.
Ja.
Also, dass sie Hilfe abgelehnt haben von Israel, auch kein Zweifel daran. Aber hier ist das Ding, wo's wirklich abgefuckt wird. Nach diesem Anschlag wurden ja einige der Terroristen verhaftet.
Mhm.
Und die waren hier in Deutschland. Und man wusste nicht, was man mit ihnen anstellen soll, weil die Deutschen wollten unbedingt das Ganze beenden und nie wieder darüber sprechen. Und dann, zwei Jahre später oder so, gab es diesen Lufthansa-Flug, der entführt wurde. Mhm. Also die Terroristen des Schwarzen Septembers, die haben ein Flugzeug entführt von Lufthansa und haben dann den deutschen Staat dazu aufgefordert, die Geiseln, also die Terroristen freizulassen, um gegen die Geiseln zu tauschen. Und wenn man sich die Umstände anguckt, den Umgang der deutschen Behörden mit dem Fall und wie schnell sie diese Geiseln die Terroristen freigelassen haben und unter welchen Konditionen, dann sieht es wirklich danach aus, als wären sie nicht nur viel zu bereit gewesen, das zu machen, sondern als hätten sie das Fass abgesprochen. Allein wie effizient die deutsche Polizei mit einer Entführung umgegangen ist, nachdem sie es dermaßen verhauen haben bei den Israelis. Also selbst wenn da nichts dran wäre, allein dass es mit deutschem Leben so umgegangen wird und mit israelischem Leben so, das ist schon für sich eine Blamage. Aber du siehst dann, es gibt so Sachen, weißt du, die hatten schon die Papiere für die Abschiebung vorbereitet, noch bevor es die Entführung gab. Ist es nicht ein bisschen merkwürdig? Ist es nicht, und wie gesagt, das sind alles, man muss immer wieder daran erinnern, das sind alles Behauptungen.
Also es sind nicht alles nur Behauptungen. Was tatsächlich stimmt, ist, dass es nur wenige Wochen nach dem Olympia-Attentat eine weitere Geiselnahme von palästinensischen Terroristen gab. Im Oktober 1972 entführten sie eine Lufthansa-Maschine mit 13 Passagieren, übrigens nicht nur Deutsche, und 7 Besatzungsmitgliedern an Bord. Damit wollten sie die 3 Terroristen des Schwarzen September freipressen, die das Attentat in München überlebt hatten und jetzt in Haft saßen. Und tatsächlich wurde damals überraschend schnell auf ihre Forderungen eingegangen. Deutschland ließ die 3 Inhaftierten frei und entzog sie damit auch der deutschen Justiz. Sie wurden nach Zagreb ausgeflogen, wo sie in das entführte Flugzeug zustiegen und reisten anschließend weiter nach Libyen. Da wurden sie dann freigelassen. Es ist aber nicht so, dass deutsche Medien darüber nicht berichten würden. Im Jahr 2012 haben Journalisten vom Bayerischen Rundfunk erstmals aufgedeckt, dass der damalige Polizeipräsident Manfred Schreiber in einem Brief alles dafür in die Wege geleitet hatte, dass die inhaftierten Terroristen möglichst schnell ausgeflogen werden konnten und das schon 6 Wochen vor der Flugzeugentführung. Insofern kann ich Schachaks Empörung sehr gut verstehen, auch wenn ich selbst leider keine Investigativjournalistin bin und das deshalb hier nicht noch weiter verfolgen kann.
Man kann es so einfach machen, man kann einfach alle Akten offenlegen.
Ja, genau.
Weißt du? Aber selbst dann, es waren die 70er. Also guck mal, allein, dass das behauptet wurde erstmal, dass alle Geiseln, also mein Großvater unter anderem, also dass alle erfolgreich befreit wurden.
Ja.
Und das dachte die Welt für eine Nacht. Das wäre heute nicht...
Das war unglaublich, das stimmt.
Das kann heute nicht funktionieren.
Ja.
Aber damals ging das.
Ja.
Und insofern, ja klar, ist es so abwegig.
Darauf antworte ich dir jetzt nicht, Scharak. Als Journalistin muss ich mich davon distanzieren, von dem, was du spekulierst.
Frage.
Aber
es ist auch als Journalisten, als Journalisten liegt es auch in der Verantwortung der Journalisten, sowas zu enthüllen.
Ja.
Und solche Fragen zu stellen, ohne dass es so in eine verschwörerische Richtung geht.
Es gibt jetzt gerade und wird auch in den nächsten Tagen und Wochen sehr viel Berichterstattung darüber geben.
Weil es wird nur, also guck mal, man kann, haltet das für kompletten wahnsinnigen Blödsinn, was ich gesagt habe, aber es würde mich freuen, wenn ein bisschen mehr darüber berichtet wird, so wie es in anderen Medien außerhalb Deutschlands darüber berichtet wird. Es geht nicht nur darum, also natürlich sind diese Menschen sauer, natürlich wollen diese Familien nicht sich auf sowas einlassen. Und es geht nicht nur um Entschädigung und um Geld. Und es gefällt mir nicht, wie diese so subtil das so low-key dargestellt wird, das ging es nur um Geld. Ich persönlich, ich habe kein Pferd im Rennen.
Wobei es auch, also zuletzt hieß es ja, jetzt, okay, es geht um dreierlei, es geht um die Entschädigungen, die sind noch der Knackpunkt, es geht um Die erste offizielle Entschuldigung, die es in 50 Jahren nicht gegeben hat.
Die müssen zugeben, dass es ihre Schuld war.
Die schon zugesichert war. Also, ne, also was glaube ich, was mein Stand von Tagesschau und Co. ist, eine Entschuldigung und die Offenlegung der Akten, die ja auch so lange gefordert ist, war zugesichert. Der Knack- und Streitpunkt weiterhin sind Entschädigungszahlungen nach internationalen Standards. Und deswegen haben jetzt die hinterbliebenen Familien gesagt, wir kommen nicht zu dieser Trauerfeier und haben das auch vom israelischen Staatsoberhaupt gefordert. Ne?
Ja.
Ja.
Ja. Warum nicht? Diese, also diese Menschen, die das, die sich darum, die die Familien repräsentieren, also Anki Spitzer und Ilana Romano, ich kenne sie nicht und ich versuche mit ihnen mehr in Kontakt zu treten, aber das ist eine Lebensaufgabe für sie. Die machen das seit 50 Jahren. Ist.
Ja. Ja.
Das sind zwei Frauen, die müde sind, die haben keinen Bock mehr drauf. Mhm. Weißt du, es ist so viel Arbeit, das ist, du musst so viel hinnehmen und du kämpfst gegen einen Staat.
Es gibt einen wirklich richtig guten Podcast über das Olympia-Attentat von meiner Kollegin Patricia Schlosser vom Bayerischen Rundfunk. Ihr Vater war Polizist in München und kam zum Zeitpunkt der Olympischen Spiele gerade frisch aus der Ausbildung. Er war bei der komplett schiefgelaufenen Befreiungsaktion auf dem Flugplatz dabei. Und was er da erlebt hat, verfolgt ihn bis heute. In 8 wirklich packenden Folgen arbeiten Patricia und ihr Vater nochmal genau auf, was damals passiert ist. Sie besuchen die Orte des Geschehens und auch den Friedhof, auf dem Schachaks Opa begraben ist. Und sie treffen zahlreiche Zeitzeugen und Zeuginnen, unter anderem Anki Spitzer, die Schachak gerade erwähnt hat. Sie ist die Witwe von einem der ermordeten Sportler.
Nobody ever said to us that maybe we are sorry, you know. And believe me, I met all of the people, all of the politicians, all of the policemen that were involved in this.
Anki Spitzer sagt, niemand hat jemals zu ihr gesagt, es tut uns leid. Und sie habe wirklich alle Politiker, alle Einsatzleiter, alle Beteiligten getroffen, sagt sie. Aber nicht meinen Vater.
Ich hatte echt Gänsehaut bei diesem Podcast und habe vor allem viel gelernt über das Attentat und diesen Teil der deutsch-israelischen Beziehung. Deswegen hört da auf jeden Fall mal rein. Den Link packe ich euch in die Shownotes.
Ein Staat, der einfach keine Akten offenlegen will, der von Anfang an dermaßen fahrlässig, und da gibt's keine Zweifel daran, weißt du, diese ganze, was danach passiert ist, ich finde, egal was da rauskommt und wie viel von dem, was ich gesagt habe, bestätigt wird oder nicht, es ist wirklich eine Blamage, also wirklich die Hälfte von dem, was da behauptet wird, ist schon eine Katastrophe. Aber ja, es geht um mehr als das. Und ich persönlich, guck mal, ich kriege nichts davon, ne? Also mein Vater bekommt das und er hat nicht mal Unterhalt bezahlt. Also der hat schon Geld bekommen dafür.
Genau, es wurden schon mal Entschädigungen bezahlt.
Ich habe keinerlei finanzielle Interesse daran. Ich habe nur so das, was ich von einem Sinn für Gerechtigkeit übrig habe. Und das, also, ja. Ich weiß, ich hoffe wirklich, ich hoffe, dass es nicht stimmt, dass es wirklich diese Behauptungen über die Kooperation mit einer Terrororganisation, weil ich weiß dann nicht, was kann man noch von so einem Staat halten? Aber ich meine, wie gesagt, also,
ich hab mich
es
noch
ist, es klingt so unglaublich, aber dann siehst du so Sachen wie NSU-Akten, die plötzlich unter Wasser gefallen sind. Wie heißt der, diese Uraya, der Typ,
Uyalo.
Der sich angeblich selbst angezündet hat in der Gefängniszelle alleine.
Auch ein ungeklärter Fall bis heute.
Ja, und du denkst dir, ja, vielleicht, aber vielleicht.
Ich habe auch noch, mir war, bis ich mich damit auseinandergesetzt habe, nicht klar, dass dieser Satz, the games must go on, die Spiele müssen weitergehen, auch dort geprägt wurde.
The games must go on. And we must...
Die Spiele müssen weitergehen. Wir müssen in unserem Bemühen fortfahren, sie rein und ehrlich zu halten und zu versuchen, die sportliche Haltung der Athleten in andere Bereiche zu tragen. Wir erklären hiermit den heutigen Tag zum Trauertag und werden alle Veranstaltungen einen Tag später fortführen.
We declare today a day of mourning. And will continue all the events one day later than originally scheduled.
Das ist ja auch passiert. Die Spiele sind weitergegangen. Ja. Es hat erst 11 Stunden nach der Geiselnahme wurden sie unterbrochen für einen Tag und dann wurden sie fortgesetzt. Du hast eben gesagt, viele Sachen, die damals passiert sind, würden heute nicht mehr passieren. Glaubst du, das würde heute anders laufen?
Nein, guck mal, weißt du, was es den Anschlag hier am Breitscheidplatz gab und Jan Böhmermann und hier Olli.
Olli Schulz.
Olli Schulz haben ihre Veranstaltung unterbrochen.
Mhm.
Die Olli, kann man nicht, also. Ich weiß nicht, also was mit den Leuten los war.
Also du findest, weil ich finde das spannend hinsichtlich der Frage, so was ist die richtige Antwort auf Terror? Ne?
Ganz nicht, oft dass es so gesagt, eine große Rolle spielt, dass die Spiele, also aber was sind das für Werte, dass die Scheißspiele, dass sie wirklich so ein bisschen Kugelstoßen noch machen mussten danach? Weiß ich nicht, ob das wirklich, war es wirklich so wichtig? Keine Ahnung.
Ja, die Botschaft des IOC-Präsidenten damals war ja, wir dürfen uns jetzt nicht unterkriegen lassen, wir müssen das weitermachen. Und das erinnere ich auch so, als wir so Terror in Europa hatten in den letzten 10 Jahren. Das waren auch oft so, wir müssen jetzt hier weiter in unseren Städten leben, dürfen uns nicht kleinkriegen lassen.
Ja, es klingt so heroisch, wie diese,
ne?
Nein, es klingt nicht heroisch. Es klingt wie, ja, als würde man sich, das tut nicht weh. Weißt du, was ich meine? Mhm. Tut es. Und ich weiß, dass es auch Deutschland weht hat. Ich weiß, dass es eine traumatisierende Erfahrung auch für Deutschland war. Weißt du, es sind nicht nur Israelis gestorben, es ist auch ein deutscher Polizist gestorben. Mhm. Durch die Inkompetenz seiner Landesleute, seiner Vorgesetzten ist er gestorben. Deutschland wollte sich aus einem neuen Licht präsentieren. Das waren die ersten Spiele seit 1936. Das waren die heiteren Spiele, genau. Das war das Motto. Also es war für Deutschland auch eine traumatisierende Erfahrung, also zumindest für die Deutschen, die korrekt sind, was die meisten sind, nehme ich mal an. Ja, wobei, wer weiß. Nein, nein, wird schon stimmen.
Aber apropos, du hast, ich glaube gerade letzte Woche war das, hast du ein Poetry, nee, nicht ein Poetry, Entschuldigung, ein Stand-Up-Slam gewonnen, hast ein Foto gepostet von dir mit dem Pokal und die Geschichte, dass du genau über dieses
Attentat. Es war kein Poetry Slam. Oh, es ist mir sehr wichtig
genau.
zu sagen.
Ja, habe ich ja gesagt. Es war ein Stand-Up Slam.
Genau.
sehr wichtig. Ich sage es einfach nochmal und wir schneiden es raus.
Es war ein Stand-Up Slam mit Poetry Slam Gagen. So sollte es sein.
okay, aber du hast ihn gewonnen, unter anderem mit einem Bit über Film genau.
Film Square habe ich ihn gewonnen. Ich genau, habe gekillt.
Genau diesen Teil deiner Familiengeschichte. Und danach kam eine Frau zu dir und du hast geschrieben, die war dann, was hast du geschrieben? Die sich davon angegriffen fühlte, dass du darüber Witze machst und sie ja gar nichts dafür kann. Und du schreibst, als ob es wirklich um sie ging. Und dann hieß es, das Publikum hätte nur aus Schuld gelacht.
Was für eine fucking Karen, ey. Das war so, es hat mich so sauer gemacht. Also guck mal, diese Show, ich mache nie bei Wettbewerben mit, weil ich bin kein Freund von irgendwelchen so Kunst- oder Stand-Up-Vergleichen. Einerseits, andererseits ist jede Stand-Up-Show ein Wettbewerb in irgendeiner Art. Aber es war nett so, die Leute, die es machen, sind nett, die Leute, die im Line-Up waren nett, ich hatte Bock drauf. Und das Coole ist, egal ob du ins Finale kommst oder nicht, kriegst du dieselbe Gage. Das heißt, ich dachte, ich gehe rauf und ich bombe und dann habe ich meine Arbeitszeit halbiert und trotzdem dieselbe Gage quasi, also meine Gage verdoppelt in meinem dummen Kopf, dachte ich. Und ich bin rauf und ich habe der erste Set, ich hab gekillt, so, das ist keine Arroganz, nee, ich hatte da mindestens so 7 Lacher pro Minute, ich messe mich daran, das tun Leute jetzt, so messen wir Stand-Up einfach, wir gucken ganz pragmatisch, musst du einfach mal gucken, ist es tight genug, ja, wirklich, also jetzt, wo ich nach Amerika gehe und ich muss mein Demo an Leuten schicken, es ist wirklich, ich stoppe das wie so ein Vollidiot und ich sehe, wie viele Lacher, weil ich weiß, dass sie es auch machen.
Krass.
Und ja, so erstes Set, es war nichts so, was heißt nichts Tiefsinniges, es ist, sondern eher so, es war wirklich punchy, wie man sagen würde bei uns, es ist wirklich so auf Punchlines aus und so, ich komme ins Finale, ärgere mich, weil ich wollte in die Thai-Oase gehen, das ist ein sehr empfehlenswerter Laden in Hamburg für Karaoke. Und dann mache ich ein paar Sachen, die ein bisschen anders sind, also die vielleicht, die ein bisschen erzählerischer sind, weil ich einfach einen Mix zeigen wollte von dem, was ich mache. Heißt nicht, dass sie nicht lustig sind, einfach ich hole ein bisschen mehr aus und dafür landen die Punchlines ein bisschen härter, hoffentlich. Und das tat ich in dem Fall. Und ich erzähle ein bisschen darüber und ich verbinde das mit dem, wie mich das ZDF so ein bisschen gefickt hat. Und was eben Journalisten für eine Verantwortung haben, wenn es um die Berichterstattung bei Terror geht. Weil sie der auch heute nicht immer gerecht werden. Und ja, und dann kam diese Frau.
Okay, aber was war dann die Punchline über deinen Großvater, die so hart ge...
Ich habe keine Punchline über meinen Großvater in dem Fall. Ich habe... ich weiß nicht, wovon sie sich da angegriffen fühlte. Also, sie hat es auch nicht genau gesagt. Das ist einfach, das sind ja nicht unbedingt Punchlines, von denen sich Leute angegriffen fühlen, wenn sie so eine Neurose haben, weil das ist neurotisch. Das ist ein Komplex in ihr, wo sie etwas, wo es gar nicht um sie geht, auf sich bezieht. Und ich finde es unglaublich egoistisch. Einerseits und andererseits ist es sehr so, ja, es ist offensichtlich ein Problem, was du hast und ich weiß ich nicht, also ich mag überhaupt nicht diesen anklagenden Ton, den selten, aber manchmal immer noch Leute haben, wenn sie kommen und sagen, ja, es ist so, deine Realität stört mich. So kommt das rüber. Weißt du, was ich meine? Das ist einfach meine Geschichte. Das ist, und ich werde sie nicht leugnen. Ich mache daraus Witze. Ich arbeite sie humoristisch auf. Das ist mein Ding. Ich nehme Tragödie und mache daraus Punchlines. So. Und ich versuche, und das ist kein Trauma-Dumping oder sowas. Es ist wirklich, also ich kriege meine Lacher dafür und ich baue sie auf und es ist nicht, ich mache es nicht auf einer betroffenen Art, wie mir vielleicht manch einer unterstellen und das habe ich nicht immer gemacht und ich werde das in ein paar Jahren besser machen, aber ich arbeite darauf hin, das so zu machen, dass ich wirklich die schlimmsten Tragödien nehmen kann und daraus die besten Punchlines raushauen kann. Weil ich das spannend finde. Als Künstler und als Comedian. Also ich weiß nicht, was sie daran so betroffen gemacht hat. Es gab meiner Meinung nach keinen Grund, aber irgendwas reizt mich daran, wenn Leute sagen, hey, deine Realität oder das, was dir passiert ist, ich fühle mich davon angegriffen. Weißt du, wenn ich mich davon nicht angegriffen fühle, wenn ich mich bei dir, ich komme nicht zu dir und sage, hey, es ist deine Schuld. Wie kommst du auf die Idee, mir das so vorzuwerfen? Und wie respektlos ist es zu sagen, ich würde das als eine Karte ausspielen, um Lacher zu bekommen? Weißt du, ich habe da, das waren vor 850 Menschen. Ich habe das Publikum hat darüber entschieden, wer weiterkam ins Finale und letztendlich wer gewonnen hat. Und ich hatte die höchste Punktzahl bei der ersten Runde und ich habe gewonnen in der zweiten Runde. Und das nervt mich so sehr, dass immer, also ich kriege das oft so, dass es vielleicht arbeite ich einfach hart. Weißt du, kann es nicht sein, dass ich einfach hart gearbeitet habe, um gut zu sein in dem, was ich mache und ich vielleicht habe ich es vielleicht verdient. Ich sage nicht, dass ich der beste Comedian aller Zeiten bin. Ich habe so viel zu lernen. Aber komm schon, so das hat mir wirklich den Arm versaut. Das hat mich echt gestört. Und einer der Comedians, die da im Backstage waren, hat ihr beigepflichtet und das hat mir auch nicht gefallen. Ja.
Ist es ein Problem, das du mit deutschem Publikum hast? Also ist es, machst du...
Ich habe zahlreiche Probleme mit deutschem Publikum.
Ja. Zum Beispiel?
Naja, das würde mir nicht auf einer englischen Show passieren. Mhm. Also, das, und ich mache diese Bits auch auf Englisch. Also... Ich mache sie in einer anderen Form, aber ich mache sie auf Englisch. Das würde mir nicht passieren. Ja, ich fand's unfair. That being said, war trotzdem eine große Mehrheit des Publikums davon angetan, von dem, was ich gemacht habe.
Mhm. Aber ja, auch so ein scheiß Phänomen, ne? Da sind von 850 vielleicht 800 auf deiner Seite und eine kritisiert und das bleibt hängen.
Ja, guck mal, was ich für ein dummes Arschloch bin, dass ich mich nur darauf fokussiere. Ich hasse das. Ich hasse mich. Ich hasse mich, dass es ist nie gut genug. Weißt du, es ist so nervig, dass das eine random dumme Person mit ihren Komplexen, die sie auf andere entlädt, so viel Macht hat, um mir den Arm zu versauen. Es ist unfair den Leuten gegenüber, die einfach völlig, ja. Es ist uncool und ich sollte daran arbeiten und es ist, ja, ich wünschte, es wäre nicht so.
Ich habe nach dem deutsches versus internationales Publikum gefragt, weil du vor ein paar Monaten deine Social-Media-Kanäle ja so ganz neu sortiert hast.
Ja.
Und es gibt jetzt alles doppelt von Schachak. Ja, es gibt leider. TikTok, Instagram, YouTube, alles einmal auf Deutsch und einmal auf Englisch.
Und nichts davon funktioniert.
Wirklich? Weil ich hab das sehr gespannt verfolgt und gedacht, krass, das habe ich so bei noch keinem anderen Comedian gesehen.
Ich auch nicht. Aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Also... Das ist so ein Ding, es ist wirklich deprimierend, auch nur deprimierende Themen hier.
Es tut mir leid, ich wusste nicht, dass das auch deprimierend ist.
Nein,
weil für mich stand es für, okay, offenbar hat der Mann einen Plan oder ein Ziel.
Null, es ist nur Frust, es ist so viel Arbeit, diese kleinen Videos herzustellen.
Ja, das glaube ich.
Und
die Frage habe ich ja auch schon.
Du arbeitest den ganzen Tag darauf und du machst Untertitel und das ist bunt und so und Color Grading und Mischung und 3 Kameras und dann hat das so 20.000 Views. Was für meine, also für die Größe meines Kanals, es ist eine Katastrophe. Es ist eine Katastrophe. Irgendwas ist mit meinem Instagram-Kanal.
Vor allem für einen der TEDx-Talks über Spiral gehält.
Sowieso. Au. Au.
Right
in my Miau-Miau.
Oh je, jetzt fasst Schachak sich gerade an die Brust, als hätte ich ihm so ein verbales Messer da reingerammt. Sorry, Schachak. Und zur Entschädigung, und damit ihr jetzt endlich mal was von ihm aus seinem Programm hört, kommt hier ein kurzer Ausschnitt aus seinem erfolgreichsten TikTok bisher mit über 2 Millionen Views. Und darin sieht man Schachak verkleidet als Bob Ross, wie er erklärt, wie man ein Hakenkreuz richtig zeichnet, weil das die Neonazis immer falsch machen würden.
Sieg Heil, welcome back. Certainly glad you could join us today. Let's just dive right in and run all the skin colors on the screen you'll need to have if you want to paint along with us at home today. We got our palette with some classic colors. Got some Aryan white, Prussian pink, Cyclone beige, Thousand Year yellow, Rasenschande red, Blitzkrieg brown, and finally some Hugo Boss black. Be sure to keep the darker colors separate so there's no intermixing.
Den TED-Talk habe ich mir natürlich auch nochmal angeguckt und habe gedacht, du hättest einfach der Viralkönig bleiben können. Du konntest machen, dass Sachen viral gehen, ja, aber du wolltest auch auf diese Stand-Up-Bühne.
Ich wollte ein guter Comedian werden.
Warum sind dir dann jetzt noch sowas wie View-Zahlen so wichtig?
Naja, weil so funktioniert die Industrie jetzt. Mhm. Wir sind alle von Algorithmen abhängig. Das ist unser neuer Gott, der fucking Algorithmus. Der entscheidet. Wir opfern eine Gabe jeden Tag in Form eines TikTok-Videos. Und der gnädige Algorithmus entscheidet, ob wir viral gehen oder für immer anonym bleiben. Und es ist super anstrengend. Also wirklich, es ist wirklich sehr viel Arbeit. Und das Problem bei mir ist, ich mache englische Inhalte, die für Deutsche ausgespielt werden. Das gefällt dem Algorithmus überhaupt nicht. Und selbst jetzt, wo ich die Kanäle quasi getrennt habe, ist immer noch, also auf meinem großen Kanal, meine Hauptzielgruppe sind Deutsche und es ist egal, ob sie alle weggehen oder nicht. Das wird, weil ich dadurch, dass ich in Deutschland bin, spielt das der Algorithmus trotzdem an Deutsche aus. Auch bei TikTok, ich muss mir eine amerikanische SIM-Karte besorgen, um quasi in diese Bubbles reinzukommen. Es ist
also unglaublich, man muss sich
schwer
da so rein manipulieren.
Ja, sozusagen. Es ist sehr schwer geworden, so gesehen zu werden. Und es hat so wenig mit Comedy zu tun. Mhm. Und ich verbringe als Stand-Up-Comedian einen Großteil meines Tages damit, so Social-Media-Produktion zu machen. Anstatt das. Und bei 2 Kanälen, das ist unglaublich viel Arbeit. Ja, ich weiß. Ich habe das Gefühl, dass es gute Inhalte sind, die deutlich mehr Reichweite erzielen könnten, wenn sie an die Leute ausgespielt wurden, die sich dafür interessieren. Aber es ist sehr frustrierend. Das ist eine Depressionsform.
Okay.
Guck mal, jetzt rede ich Depressionen klein wieder. Jetzt relativiere ich wieder Depression. Aber es ist wirklich so Content Creation Depression. Sollte es geben.
Ja, ich muss gerade auch erstmal drauf klarkommen, wenn du das so beschreibst, wird mir auch erst nochmal bewusst, wie abhängig diese Branche davon ist. Ne? Also, dass man irgendwie denkt, für mich ist das ein witziges Video und ich sehe eben eine gute Punchline, die bei dir hat, wie hast du es eben formuliert, hat getroffen killed. Hat, genau, ja. Hat killed und denke mir so, ja gut, guter Typ. Und du gehst jetzt davon aus, ich muss das 15 Mal sehen, damit ich mir ein Ticket kaufe.
Mm.
Und davon kannst du dann erst leben auch, ne? Weil das frage ich mich natürlich auch so, wie finanziert man da, wenn du sagst, du sitzt hier stundenlang und schneidest?
Ja, es ist alles gratis. Und manchmal ist es so ein bisschen so ein Wertschätzungsding. Also Leute kommentieren da manchmal drauf auf so eine Art, wie du denkst dir, Bro, ich hab's gratis für dich gemacht, so, damit du es genießen kannst. Und das nervt mich, dass ich muss Leuten gratis Inhalte pitchen. Und nicht mal das sollte, also funktioniert. Weißt du, was ich meine? Wir sind nicht nur, also, es ist nicht mehr so, dass wir unsere bezahlte Inhalte verkaufen müssen. Wir müssen gratis Inhalte verkaufen.
Bevor du was anderes verkaufst.
Ja, es gibt Leute, die bezahlen, damit ihre Gratis-Inhalte funktionieren. Ja.
Und dann hast du auch noch Inhalte, die sich oft um Themen drehen, die dann von den verschiedenen Plattformen gerne direkt geblockt werden.
Oh,
oder irgendwann.
Mann,
also
ja,
ich glaube, das passiert dir auch häufiger als anderen, oder dass Videos wieder verschwinden, gelöscht werden.
Ja, wobei bei TikTok, also ich glaube, da haben viele Comedians die Schwierigkeit. Aber ja, das machen sie. Und guck mal, das ist sehr intransparent, ne? Also weder TikTok noch Instagram noch Twitter noch Facebook kommunizieren ganz offen, wie ihre Algorithmen funktionieren. Es gibt viele Leute, die sind schon Aktivisten in dem Bereich, weil sie für so eine, wie sagt man, es ist interessant, weil es ist ja quasi eine, es ist deine Stimme im Internet, und deine Stimme im Internet ist mittlerweile deine Stimme in der Welt. Es gibt keinen Unterschied mehr zwischen echter Welt und Internet. Das ist jetzt nichts Abgekoppeltes. Also im Prinzip hast du diese Algorithmen, die letztendlich ein Stück weit entscheiden, wie laut deine Stimme ist im Internet und wer was zu sagen hat im Internet. Und die Leute, die sie entwickeln, sagen uns nicht, wie genau das funktioniert. Das ist der Spekulation überlassen. Und wir müssen, jeder hat so eine bescheuerte Theorie darüber. Aber es gibt sicherlich auch Theorien, und es ist nicht abwegig, dass gewisse Inhalte nicht nur gesperrt werden, sondern einfach so gemutet werden, so quasi eingeschränkt werden in ihre Reichweite, weil Algorithmen schränken Reichweite ein. Ne? Aus zahlreichen
Gründen. Sie geben
sie
und sie nehmen sie.
Ja. Ja, ja, genau. Und das beeinflusst Comedy auf eine sehr interessante Art, weil jetzt gibt es Comedians, die machen das nur für den Algorithmus.
Mhm.
Die gehen rauf, die bringen alle ihre Kameras mit, und alles, was sie machen, ist für den Algorithmus. Die achten mittlerweile nicht mehr auf das Publikum, was da ist für sie, sondern arbeiten nur dafür. Und das will ich nicht sein. Ich will mir nicht, also natürlich hat ein Publikum immer was mitzureden, und unsere Arbeit wird immer von der Rezession, diese Rezension,
nicht Rezeption,
Rezeption dieser
Aber
Arbeit
Rezession ist gerade auch überall.
Ja, beeinflusst werden, aber wir fangen an, so unsere Comedies, so Suchmaschinen zu optimieren. Weiß ich nicht, ob.
Anstatt Menschen zu optimieren. Was würdest du dir denn wünschen? Also, was wäre ein Umgang? Wie kann man diesem Problem begegnen? Muss man die regulieren?
Das Wichtigste ist, dass ich sehr erfolgreich bin. Das ist das Allerwichtigste. Muss man es regulieren? Nein, wahrscheinlich nicht, weil dann ist auch nicht cool.
Ah, dann bestimmt jemand anders vielleicht. Aber was wäre, wenn du jetzt morgen für einen Tag Chef von TikTok wärst, was würdest du machen?
Ich meine, TikTok ist da in manchen Wegen überhaupt nicht abwegig, weil TikTok hat, würde ich sagen, den fairsten Algorithmus sogar. Wie sie mit Zensur umgehen, das ist sehr chinesisch. Was? Ich liebe China, was jemand von TikTok mit hat. China ist mein Lieblingsland, ist so cool. Nette Gebäude. Aber was so Einschränkungen angeht, es wird da sehr viel gesperrt und runtergenommen. Und bedroht dann. Weißt du, es ist so nervig, wenn ich quasi also TikTok unterstellt mir so hateful behavior. Und ja gut, das ist fair vielleicht. Aber die unterstellt mir so
als
Nazi,
Reaktion
so
auf was? Also
ein
was
Rassist
glaubst du,
zu sein oder ein Nazi zu sein.
Was war der Inhalt, der das ausgelöst haben könnte?
Ach, so ein paar Sachen. Aber jedes Mal, wenn es so um irgendwas, wenn es um Rassismus geht oder vor allem, wenn es um Nazis geht oder sowas, dann sperren sie das sofort. Und die merken nicht, dass ich verarsche Nazis. Ich bin keiner. das ist ein bisschen befremdlich, von irgendeiner Plattform unterstellt zu bekommen, dass ich ein Nazi bin oder dass ich ein Rassist bin.
Das kann eine künstliche Intelligenz noch nicht unterscheiden.
Ja, oder dass ich ein Rassist bin oder homophob. Nichts davon bin ich. Und es ist sehr dreist, wenn dir so ein fucking Algorithmus, du bist nicht mal ein Mensch und du sagst mir, was ich für ein Mensch bin. So, und dann drohen sie dir so ein bisschen damit, so, wenn du weiter dich so benimmst, dann können wir deine Plattform dir wegnehmen. Mhm. Und das ist nicht cool. So verkaufen wir Tickets. Wir verkaufen Tickets, indem wir Videos machen auf TikTok und Instagram und so bekommen wir Reichweite. Und du sagst quasi als Plattform, hey, wir finden das gehässig, was du sagst. Also unsere Maschinen finden das gehässig, die keine Menschen sind. Und wenn du so weitermachst, dann nehmen wir dir die Plattform weg und dann hast du keine Möglichkeit mehr, Geld zu verdienen. Und dann nehmen wir dir deine Lebensgrundlage weg. Und ich meine, wir tragen eine Teilschuld, weil wir uns als Künstler von Plattformen so abhängig machen. Aber was haben wir, soll ich jetzt TikTok nachbauen oder was? Weißt du?
Und
willst du ein Wassereis?
Bitte?
Willst du ein Wassereis?
Ja.
Magst du Dolomiti?
Was ist Dolomiti? Also ist das eine Wassereismarke?
Ja.
Ja, zeig's mir. Ich erkenne nur das Logo. Vielleicht kenne ich's. Ah, doch, das sind. Ja, okay, zeig.
Ja.
Moment, aber ist das Wassereis?
Ja.
Geil, danke auf jeden Fall. Ist es alles eine Sorte? Ah, ja. Okay.
Kennst du Dolomiti nicht?
Ja, sag noch kurz fünf andere Wassereismarken.
Flutschfinger, ach nee, fuck off. Sie können sich, die Klage holen.
Milky irgendwas.
Hä?
Milky irgendwas gibt's noch. Aber es ist Milcheis, kein Wassereis.
Ja.
Egal, vielen Dank fürs Wassereis.
Klar, ist ein gutes Eis.
Auch damit wir einen kühlen Kopf bewahren.
Dolomiti ist legendär und ich habe es eine Zeit lang gemieden, weil ich nicht wusste, was Waldmeister ist. Das ist so eine deutsche.
Das Grüne unten.
Ja, Waldmeister hat mir immer Angst gemacht. So. Ich wusste nicht, wonach das schmecken soll.
Ja.
Der Name ist befremdlich. Es klingt wie so ein schlechter Bösewicht von einem Comic.
Du meinst wie so ein Kobold oder sowas?
Ja, aber so, das ist ein Bösewicht, aber bei einem richtig uncoolen Superhelden, so Iron Fist oder Aquaman gegen der Waldmeister. Der hat wenig Kräfte irgendwie.
Und wie stehst du zu in Eis reinbeißen? Okay, du hast es gerade gemacht, ja, du bist okay damit.
Bei dem Dolomiti, es ist, man muss sehr empfindlich damit umgehen, aber wenn du es schaffst, die Zitronenschicht, die weiße.
Um die rote hinweg zu.
Ja. Sehr schwer.
Meinst du auch noch zu hart?
Sehr schwer. Ja, es ist zu hart. Man muss ein bisschen schmelzen lassen, aber dafür habe ich meistens keine Zeit. Also Geduld.
Wir haben noch ein bisschen Zeit. Und ich wollte noch mal fragen.
Mhm.
Also, ich habe mir das so erklärt. Jetzt macht Shapira da deutschen und englischen Kanal. Vielleicht ist er die Deutschen sogar leid. Der will jetzt im Ausland groß rauskommen.
Manchmal ja.
Und das gibt ja, es gibt wenig, mir fallen eigentlich keine deutschen Comedians ein, die das machen oder schon geschafft haben, korrigier mich.
Die was geschafft haben, genau. In Amerika groß rauszukommen?
Ja.
Niemand, es gibt, also behaupte ich mal, doch, Flula Borg.
Doch.
Ja, kennt hier niemand. Aber Flula
Borg
hat
er es geschafft.
Der war im Suicide Squad sogar.
Okay.
Ja, sehr lustiger Typ. Ich meine, es gibt Comedians, denen kann man das nicht, es gibt Enisa Mani tritt ja international auf.
Ich habe mich gefragt, wie macht man das denn? Also du bist offensichtlich jemand,
und
der...
Und Olli Pollack ist im Comedy Cell aufgetreten.
Okay, aber jedenfalls...
hat keine Karriere da oder sowas. Also nichts für ungut.
Schachak.
Ja.
Jetzt meine Frage.
Ja.
Wie ehrgeizig bist du auf einer Skala von 1 bis 10?
Schon so ein bisschen. Ich nehme mir viel vor.
Mhm.
Ja, richtig nervig. Es nervig,
ist
mit mir Fußball zu spielen.
Ist das unangenehm, ehrgeizig zu sein gerade?
Ja.
Warum?
Weil.
Das ist ja richtig deutsch von dir.
Ist das?
Ja, natürlich. Also zum Beispiel in Amerika, wo du jetzt hingehst, da reden doch alle sofort von ihrer Arbeit, wie toll sie sind, wie hart sie arbeiten, wo sie mal hinwollen, wie viel sie verdienen wollen.
Weiß nicht, vielleicht, weil es sich so unrealistisch und megalomanisch anfühlt, dass ich das irgendwann jemals schaffen könnte, was ich da vorhabe. Also es fühlt sich weniger ehrgeizig an und einfach utopisch. Ja, unrealistisch.
Und wie gehst du es an? Also wie, weil du hast eben gesagt, jetzt fährst du nach Amerika und machst Akquise. Wie muss ich mir das vorstellen? Übrigens muss man auch kurz kommentieren, dass du wirklich sehr gut darin bist, die weiße Schicht um die rote abzuessen.
Ja, ne?
Ja,
komm. Ich bin sehr ehrgeizig, was das angeht.
Ja.
Das ist ein sehr beschissener Special Skill von mir. Aber kann ich.
Mhm.
Also bevor ich gehe, schreibe ich so um die 70 Leute an.
Also hast du da schon ein Netzwerk oder sind es alles sogenannte Cold Calls?
Cold Calls trifft es zu. Also, hey, I'm from Germany, but I'm funny.
Schon mal schwierig.
Ja, yeah, ja. Yeah, here's my demo. I had a show on German TV, Comedy Central, bla, weil die wissen ja nicht, wie schlimm Comedy Central Deutschland ist. Mm-hmm. Aber einfach Comedy Central reindroppen. Und von den 70 Leuten antworten vielleicht 4 und geben mir dann einen Spot auf ihrem Dings. Es gibt viele Open Mics da, wo du bezahlen musst quasi. Also du musst bezahlen, um aufzutreten.
Dass du auftreten darfst.
Ja, aber das mache ich nicht.
Okay.
Das ist.
Und die anderen bezahlen die denn dich oder machst du das dann umsonst?
Ich darf nicht bezahlt werden.
Ach ja, klar. Weil du so ein Tourivisum dann hast.
Ja, genau.
Aber wie finanziert man dann so eine US-Expansion, Schacher?
Mit deutschen Shows.
Hm.
Und mit englischen Shows hier. Und mit der Sparte. Ich lebe relativ bescheiden.
Du ernährst dich nur von Wasser-Eis.
Ja. Ich habe den Kühlschrank eines 5-Jährigen. Und ich weiß nicht, ich gebe nicht so viel Geld aus, weil damit ich das machen kann. Ich habe Leute, die mir helfen. Ich habe Leute, bei denen ich übernachten kann, wenn ich da bin. Also sonst könnte ich das nicht machen. Ich kann es mir nicht leisten, in New York zu sein. Aber ich gehe dahin. Und dann als ich im April da war in New York, hatte ich so, bevor ich da hingegangen bin, 4 Shows geplant, was nicht viel ist. Und dann habe ich in der Woche am Ende 15 gemacht, weil mich Leute da gesehen haben. Und du rennst da wirklich wie ein Schwein von jeder Show zu anderen, von Brooklyn nach die Upper West Side. Und es ist sehr stressig. Und du musst killen, du musst sehr gut sein. Und selbst dann sieht das niemand. Niemand schaut sich irgendwas an da. Du musst eigentlich viel länger da sein.
Ich wollte gerade sagen, eigentlich musstest du da hinziehen.
Um aufzufahren, ja. Es ist sehr schwer, auf die Bühne zu kommen. Wenn ich auf der Bühne bin, da alles super. Wirklich. Also hatte da echt gute Sets. Ich fliege in 2 Wochen hin. Ich denke mal, es wird gut. Also ich hoffe. Aber auf die Bühne zu kommen, ist ein Albtraum. Und es ist wirklich, es ist ein riesen Ego-Check. Weil hier, guck mal, ich bin jetzt kein erfolgreicher deutscher Comedian. Meine Karriere ist relativ am Ende hier. Also, sagen wir mal so, ich hatte bessere Zeiten.
Warum? Wodurch definiert sich das?
Erfolg, Ticketverkäufe, alles, was nichts mit meiner Qualität als Comedian zu tun hat, definiert das. Ich habe wirklich, je besser ich werde, desto kleiner wird mein Publikum.
Und du merkst, dass du besser wirst daran, dass du eine höhere Gagdichte hast oder eine höhere Lacherdichte?
Du wirst mit jedem, also in der Regel, Comedy dauert unglaublich lange. Ich habe noch nie einen Job gemacht oder gesehen. Und ich habe viele Jobs gehabt, ich habe viele Berufe gehabt und viele Dinge gemacht. Aber ich muss noch nie so lange arbeiten, um halbwegs irgendwie gut zu werden. Und ich habe noch so viel vor mir. Ich mache das seit 7 Jahren jetzt und ich bin immer noch ein fucking Rookie. Ich bin über Nacht bekannt geworden durch Kunstaktionen und habe Räume gespielt, für die ich als Comedian noch nicht so weit war. Aber andererseits, guck mal, wie du... es ist letztendlich egal. Also es gibt einen Hustle in Comedy. Mhm. Und den Respekt von anderen Comedians bekommst du nur, wenn du diesen Weg durchgehst. Mhm. Aber es gibt auch unkonventionelle Wege, Dinge zu erreichen. Ja, aber sicherlich war das, gab es da so eine ungesunde Art, sich als Comedian zu etablieren bei mir. Ja. Ja, aber ich habe sehr viel Shit dafür bekommen. und ich wurde sehr viel angefeindet von der deutschen Stand-Up-Community und immer noch und das von Leuten, denen das wirklich mit aller Ehre nicht zusteht, also die Integrität von anderen Stand-Up-Comedians in Frage zu stellen. Also man kann sagen über mich, man kann über mich alles behaupten, was man will, aber ich habe vor 3 Jahren war ich an dem Punkt, wo ich eine ziemlich erfolgreiche Karriere hatte und die immer größer wurde und ich irgendein Teil in mir hat gesagt, hey, ich bin als Comedian noch nicht gut genug und meine Integrität als Stand-Up-Comedian ist mir wichtiger und seitdem mache ich beschissene Open Mics und werde immer besser in dem, was ich mache und bin ziemlich gut darin, finde ich.
Ich bin jetzt Deutscher, ich habe einen deutschen Pass, was hat jemand keinen deutschen Pass? Was hast du für einen Pass? Achso, Ostösterreich. Ich habe keine Goldkette, sie ist nur aus Silber. Fucking Österreicher. Vorsicht. Vorsicht. Guck mal, wie selbstsicher sie sind hier. Ihr seid hier zu Gast. Ihr seid hier bei uns zu Gast. Oh, ich wollte das schon immer sagen. Oh. Oh. What's your name?
Jacob.
Are you German too?
Yes.
Just say Jakob, come on. Just don't Jacob me, okay? I fucking hate that when German. My name is Philippe. No, it's Philip. Fucking Philip with 300 P's.
Ich guck in den Spiegel und denk mir, ich war schon immer Deutscher. Wisst ihr, was ich meine? Ich sehe weniger aus wie meine Großeltern und mehr wie die Leute, die meine Großeltern umgebracht haben. Ich weiß, all meine Schulfreunde aus Israel sehen jetzt aus wie Terroristen. Ich sehe aus wie ein Amokläufer. Es ist
und hätte jetzt woanders sein können als schlechter Comedian. Also immerhin kann ich von mir behaupten, ich habe mich dafür entschieden, besser zu sein als Stand-Up-Comedian und werde es sicherlich sehr bald bereuen, aber ich bin lustig.
Aber wir wollen ja jetzt nochmal zum Ende hin, weil du hast jetzt immer gesagt, alles, was ich gefragt habe, war so deprimierend.
Nein.
Denn, wenn du es jetzt nicht bereust
hast du
am
nicht,
Ende?
Also hast du nicht, ich bin einfach so eine Person, die alles runterzieht und es tut mir unheimlich leid.
Aber dann lass uns doch mal kurz versuchen, jetzt wo wir auch beide so gut aufgezuckert sind,
ja.
In diesen Größenwahnsinn, wie wir es eben genannt haben, der es aber ja vielleicht gar nicht ist, reinzufühlen. Mm. Wenn du es nicht bereust, sondern im Gegenteil, was muss passieren, damit du in 3 oder 5 Jahren noch denkst, boah geil, es war genau richtig. Wo musst du dann sein? Wo bist du, wo du denkst, geil, habe ich geschafft?
Ah, fuck.
Trau dich mal, das auszusprechen.
Nee, das ist das Problem mit mir. Es gibt nichts, ist gut genug. Und sobald ich etwas bekomme, es ist sofort Müll. Mm. Ich will im Cellar spielen, ever. Ich will im Comedy Cellar auftreten. Und ich will in der Comedy Store in L.A. auftreten. Das sind die beiden Locations, in denen ich... Guck mal, das ist ja nicht so, dass alles bei mir beschissen läuft. Ich gehe nach Südafrika und nach Amerika und nach Japan und ich schaffe es, da Leute zum Lachen zu bringen, die aus ganz anderen Kulturen kommen. Und das gibt mir auch ein Selbstbewusstsein, weil hier immer mir Leute ständig eingeredet haben in Deutschland, dass ich unlustig bin und es nie schaffen werde als Comedian. Und dann bin ich, und dann war ich auf der Welt und war da lustig in den wildesten Räumen, in einem indischen Restaurant in Tokio und in irgendeiner NASCAR-Garage 2 Stunden von Cape Town entfernt. Und ich war da lustig und deswegen denke ich mir, vielleicht bist du nicht, kannst du mir nicht vorschreiben, was ich kann, was ich nicht kann, weil ich habe gesehen, dass ich es kann. Also es gibt schon ein paar Highlights, so in das ich war in New York und ich habe in wirklich legendären Clubs bin ich aufgetreten, in Gotham und im Stand Up New York und das sind so Läden, wo Jerry Seinfeld spielt und Bill Burr und es ist unglaublich und ich spiele jetzt in der Laugh Factory, wenn ich in LA bin. Es gibt schon ein paar coole Sachen, aber es gibt immer diesen Druck so wo will ich hin und ich sehe kein Land, so, weißt du, also wie schaffe ich das, mich international zu etablieren, weil das hat niemand, eine Handvoll Menschen, die Ausländer sind, die nicht als Native Speaker aufgewachsen sind. Und ich mache keine Comedy
in der Sprache. Deiner Muttersprache, das ist mir auch aufgefallen. Ja, du könntest auch mal Hebräisch mal probieren.
Ich mache Comedy in zwei Sprachen, mit denen ich nicht, mit denen ich nicht aufgewachsen bin, sozusagen. Also was sind meine Chancen? Und ich werde immer älter und ich wach auf mit so Angstzuständen. Nein, es tut mir leid, aber es gehört irgendwie dazu. Es ist ein bisschen mein Ding. Was muss passieren?
Nee, nicht was muss passieren. Was soll passieren? Aber das hast du ja gerade beantwortet. Du hast gesagt, das sind die Bühnen, auf denen ich mal stehen will.
Aber es ist nicht nur das. Es bringt dir nichts, auf diesen Bühnen zu stehen, ohne da wirklich. Guck mal, eigentlich das Wichtigste ist, du willst, dass Leute zu deinen Shows kommen. Du willst, dass Leute dir sich anschauen, was du im Internet machst. Es ist, du willst eine Community haben. Ich könnte so viele Dinge machen, wenn ich eine Community hätte, die das kann, die das Ganze so. Ich wünschte so sehr, dass ich das hätte, du kannst etwas posten im Internet und alle interessieren sich dafür. Ja.
Ja, das ist halt schwer. Ne?
Ja, ich stelle mir vor, es kommt ab einer gewissen Followerzahl. Und Leute interessieren sich dafür. Und das ist, aber ich weiß genau, es gibt Leute, die denken sich das bei mir auch, die wollen das, die Reichweite, die ich habe.
Ja. Das ist dieses ewige Henne-Ei.
Ja, also was sind die KPIs sozusagen, ja, für Glück im Internet? Weiß ich nicht. Vielleicht ist das Problem, dass ich nicht definieren kann, was ich brauche, um mich gut zu fühlen. Und deshalb fühle ich mich immer schlecht.
Ja, das klingt für mich auf jeden Fall nach einer Diagnose oder nach einer Analyse.
Ja, es ist super reflektiert von jemandem, der sich nicht helfen lässt, ja.
Aber ich finde schon spannend, bei dir ist es so ganz eng verflochten, du hast eben gesagt, es gibt keinen Unterschied mehr zwischen virtuell und analog. So, der Erfolg im Internet bedingt den Erfolg beim Ticketverkauf und
ja, leider, weil es so anders ist immer noch.
Alle Lebensbereiche überträgt, oder kannst du sagen, einen Tag die Woche arbeite ich nicht und mach andere Dinge und bist du dann glücklicher?
Mm-mm. Es hört nicht auf, ich kann nicht aufhören zu arbeiten. Also ich höre ständig auf, ich bin ständig abgelenkt, aber ich kann nicht aufhören. Das ist wieder so deprimierend. Ich versuche glücklicher zu sein als Mensch oder überhaupt es zu finden. Irgendwie, ich tue mein Bestes, aber ich komme da nicht so richtig weiter.
Und gibt's einen Plan B? Also was machst du?
Ich denke jeden Tag daran aufzuhören.
Und was machst du dann?
Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ich kann mir das Leben so nicht vorstellen. So. Es ist alles sehr angstgetrieben, was ich mache, und das gefällt mir nicht. Aber ich kann mir das ohne nicht vorstellen, aber wahrscheinlich wäre ich glücklicher.
Was würdest du machen, wenn du keine Angst hättest?
Ich weiß es nicht. Es ist gesund, ein bisschen Angst zu haben, oder?
Ja, aber ich finde die Frage schon hilfreich, sich das mal kurz zu überlegen.
Was würde ich machen, wenn ich keine Angst hätte? Ich würde nach Amerika ziehen, Comedy machen, mehr Schauspiel machen, versuchen mich da in dem Bereich zu etablieren und wieder ein bisschen mehr Musik machen. Aber das ist eher, was ich machen würde, wenn ich Energie hätte, um all diese Dinge zu machen. Und Talent.
Na, Talent braucht man ja nicht, um was zu machen, das einen glücklich macht. Du kannst ja auch schlecht Gitarre spielen und das kann ich trotzdem glücklich machen. Du musst ja nicht der nächste Bruce Springsteen werden.
Ja, es ist ein guter Punkt, aber willst du nicht auch gut sein in dem, was du machst, um das Wissen und das für andere Leute machen?
Ich glaube, dass es sinnvoll ist, sich das auszuklügeln und zu sagen, okay, das hier mache ich vielleicht für andere Leute, aber das hier mache ich nur für mich.
Ja, ich falle eher in die erste Kategorie rein. Ich mache Dinge für andere Leute. Es ist sicherlich so ein Geltungsding, aber ich mache nicht viel für mich. Ich bin nicht gut zu mir. Sicherlich etwas, was ich auch lernen muss. Ich bin nicht nett zu mir selbst und ich behandle mich nicht selbst gut, aber ich kann mich auch nicht, ich kann mich schlecht unterhalten lassen. Ich unterhalte sehr gerne andere.
Ein neues Format, das du jetzt in Deutschland machst, ist, dass du eine Show machst, die nur auf Interaktion mit dem Publikum basiert.
Ja, korrekt.
Crowdsourced heißt die.
Genau.
Man fragt, nein, was muss jemand machen, der sagt, oh, ich habe Lust auf ein Stand-Up-Programm, ich gucke mir das hin, wo muss ich diese Person hinsetzen, wenn sie auf keinen Fall angesprochen werden will? Und das ist ja so eine Grundangst von vielen Menschen, die sich ins Publikum von solchen Shows begeben.
Ja, hinten, aber ich meine, warum haben Leute so viel Angst davor? Hast du Angst davor? Warst du schon mal in einer
Comedy-Show? Ja, war ich schon. Ich dachte so, natürlich, weil man, es will ja nicht jeder auf die Bühne, Schachak. Es will ja nicht jeder auf die Bühne, sondern manche wollen sich einfach nur zurücklehnen und genießen, wie du das mit anderen machst.
Ja, klar. Es ist ein Gespräch. Ich meine, hat nicht jeder Interesse an einem Gespräch? Es kann sehr cool sein. Vor allem, wenn du, es gibt viele Leute, die alleine zu Comedy-Shows gehen und dadurch lernen sie neue Leute kennen. Das ist eigentlich eine hervorragende Möglichkeit. Das wird so unterschätzt. Man kann auch allein auf Comedy-Shows gehen und dann lernt man Leute kennen. But anyways, ich würde sagen, man muss keine Angst haben vor Interaktion. Es ist ja nicht so, dass ich, also, ich finde nicht, dass ich die Leute jetzt beleidige oder sowas.
Nein, ich glaube, es verunsichert ja einfach nur. Es verunsichert ja in dem Moment,
so ein bisschen, also
wo niemand, der die ganze Zeit auf der Bühne Witze macht, einen anspricht, hat man natürlich Angst, selber zum Objekt, Subjekt des Witzes zu werden.
Es ist alles mit Liebe. Ich bin auch nicht drauf aus, ich finde nicht, dass die Art, wie ich mit Leuten interagiere, dass ich so auf schnelle Lache aus ist. Ich versuche ihnen wirklich zuzuhören und mit ihnen gemeinsam einen lustigen Moment aufzubauen. Aber wenn man keinen Bock drauf hat, einfach nach hinten setzen. Also, da bist du auch nicht sicher. Also, da doch bist du. Also, guck mal, es ist ein bisschen mein Job, also Teil von Crowdwork, wie man das nennt, also Publikumsinteraktion, das unterschätzen viele. Du musst die Person finden, die mit dir überhaupt sprechen wollen. Das ist sehr wichtig.
Mhm.
Also,
die dir was geben.
Ja, ich habe schon ein bisschen Gefühl dafür, ob du mit mir sprechen möchtest oder nicht. Und sollten wir anfangen zu sprechen und ich habe das Gefühl, dass du keinen Bock hast, dann lasse ich.
Lässt es ganz schnell.
Ja, es ist ja nicht. Ja, ansonsten.
Okay. Also die zentrale Botschaft ist: Hab keine Angst, in die Shows von Chirag Shapira zu gehen oder von anderen Comedians.
Nein, warum? Und es ist. Also.
Ja, das nehme ich als Schlusswort.
Nimm es.
Danke.
Cool. Hast du noch irgendwas, was du loswerden wolltest?
Nö.
Irgendwelche?
Ich drücke jetzt hier Stopp. Kannst du auch.
Tu es.
Das war eine gute Stunde mit Chirag Shapira. Ich fand's sehr cool, mal wieder einen Gast zu Hause besuchen zu dürfen. Das trägt ja meistens echt dazu bei, dass die Leute sich locker machen und irgendwie freier erzählen. Und diesen Eindruck hatte ich bei Chirag auch. Er schien mir sehr ehrlich, als er zum Beispiel so laut nachgedacht hat über das Thema Depressionen in der Öffentlichkeit oder als er gesagt hat, dass er für seinen Geschmack nicht erfolgreich genug ist und seine neue Strategie bisher auch nicht so gut funktioniert, wie er hofft. Ich hätte auch nicht gedacht, wie groß der Druck ist, den er durch Social-Media-Plattformen empfindet. Das hat mich nach unserem Interview echt noch beschäftigt, dass Chirag sich schon sehr danach sehnt, möglichst viele Leute zu erreichen und die zum Nachdenken und Interagieren zu bringen. Und das hat er in seinem Leben ja auch schon oft geschafft. Vielleicht macht er sich da auch so ein bisschen klein, aber vor allem ist das ja auch wieder gar nicht so ungefährlich, wenn man für sein persönliches Glück so stark auf Bestätigung von außen angewiesen ist. Apropos, wir bei Deutschland 3000 sind das natürlich auch ein bisschen. Wir wollen am liebsten noch viel mehr Hörerinnen und Hörer finden und deshalb freue ich mich, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt. Im Freundeskreis, euren Familien oder auf Social Media. Mein Name ist Eva Schulz, ihr findet mich und Deutschland 3000 auf TikTok, Instagram, Facebook und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. In den Shownotes habe ich euch auch nochmal Himmelfahrtskommando verlinkt. Das ist der Podcast von meiner Kollegin Patricia Schlosser und ihrem Vater über das Olympia-Attentat in München. Und wir hören uns dann hoffentlich in 2 Wochen wieder hier. Also, bis bald. Macht's gut. Deutschland 3000 ist ein Podcast von 1Live, Bremen Next, Das Ding, Fritz vom RBB, MDR Sputnik, Enjoy, Puls, UFM, Unser Ding und Funk.